noch Seite hier im Hörsaal, wenn ich mir das so angucke. Dann mach ich gleich ein bisschen mehr da drüben auf der Tafelseite. Da müssen wir auch mal schauen, wie es mit dem Licht ist, aber es ist heute sehr auffällig, mehr als sonst. Erinnern wir uns, wo wir waren? Wir haben über Sigma-Bilinearformen gesprochen und haben dann letztes Mal die Gramschen Matrizen kennengelernt. Gramsche Matrizen sind für Sigma-Bilinearformen das, was Abbildungsmatrizen für Vektorraumhomomorphismen sind. Die Einträge der Matrix kommen so zustande, dass man sich eine feste Basis vorgibt und dann die Basisvektoren miteinander kombiniert in die Form einsetzt, ausrechnet, was rauskommt und das an die passende Stelle in der Matrix schreibt. Und da haben wir schon klar gemacht, dass dadurch dann die Form komplett bestimmt ist. Wenn ich also so eine Gramsche Matrix habe und meine geordnete Basis kenne, dann kann ich alle Bilder ausrechnen. Und wir haben uns ein paar Beispiele angeschaut. Wir haben gesehen, dass genau wie bei Abbildungsmatrizen man an gewissen Eigenschaften der Gramschen Matrix auch schon einiges rausbekommen kann an Informationen über die Form. Stichwort Regularität. Denn es kann passieren, dass man Vektoren hat im Vektorraum, die mit jedem Vektor des Vektorraums zusammen den Formwert 0 ergeben. Wenn es sowas gibt, also wenn nicht nur der Nullvektor diese Wirkung hat, dann sagen wir, dass die Form ausgeartet ist oder nicht regulär. Wenn es das nicht gibt, ist die Form regulär und das kann man an der Gramschen Matrix erkennen, indem man einfach guckt, ist die invertierbar? Wenn ja, dann ist die Form regulär. Da haben wir letztes Mal hart gearbeitet, um das zu zeigen, zusammen mit noch einem anderen Kriterium. Und das nächste Thema, was aber noch auf unserer Liste steht, ist Basiswechsel, genau wie bei Abbildungsmatrizen. Das kommt also als nächstes. Hallo, jetzt haben wir noch mehr Schlagseite im Hörsaal. Aber noch stehe ich hier ganz gut. Ich habe noch nicht das Gefühl, darüber zu gehen. Wir haben unsere Standardvoraussetzung. Sigma ist ein Automorphismus des Körpers K. F ist eine Sigma-Bilinearform auf V. Die Dimension von V heißt wieder N, so wie die letzten Zitate auch schon. Dann haben wir zwei geordnete K-Basen von V, B und C gut. Und jetzt wollen wir einen Basiswechselsatz aufschreiben oder eine Formel für Basiswechsel mit Gramschen Matrizen. Dafür sei A die Basiswechselmatrix von C-Hut zu B-Hut. Die Einträge sollen A, I, J heißen. Und jetzt manipulieren wir die, indem wir auf jeden einzelnen Eintrag den Körperautomorphismus Sigma loslassen. Das geht, denn die Einträge in der Matrix sind ja Elemente des Körpers K. Auf die kann ich Sigma anwenden und dann kommt halt eine neue Matrix raus. Die heißt D. Und was jetzt passiert ist, dass man die Gramsche Matrix für F, für die neue Basis C-Hut, so ausrechnen kann, dass man Basiswechsel macht, so wie wir das kennen, dann kommt die ursprüngliche Gramsche Matrix und dann kommt, lustigerweise, nicht die andere Basiswechselmatrix, wie man denken könnte, nein, es kommt nochmal die von vorher, manipuliert mit Sigma und dann noch transponiert. Und wenn Sie jetzt denken, das funktioniert nie im Leben, dann geht es Ihnen wie mir. Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, das funktioniert nie im Leben, das garantiert irgendwas falsch. Aber wir werden jetzt sehen, dass es tatsächlich so läuft. Also beweisen wir jetzt Lemma 11.5. So, das rechts. Ja, was ist zu tun? Im Prinzip müssen wir nur nachgucken. Wir haben da zwei Matrizen, linke Seite, rechte Seite und wir müssen die Einträge vergleichen. Das machen wir, indem wir uns jetzt einfach eine Zeile schnappen und in dieser Zeile die Einträge anziehen und sehen, was da ist. Zuerst brauchen, ich zweifle gerade dran, ob alles an ist. Moment, jetzt muss ich gucken. Ja, alles ist an und ich bin auch auf der richtigen Tafel. Gut. Die Basisvektoren brauchen einen Namen. Schreiben möchte mit B-Hut, dann muss ich in die richtige Zeile der Matrix gucken und dann die Koeffizienten, die da in der Zeile stehen, benutzen für die Linearkombination mit der anderen Basis, also mit b. Das schreiben wir uns einmal auf. Ich nehme mal i und l her, damit ich irgendwelche Indizes habe. So, nach Definition von A, also von der Basiswechselmatrix von C hoch zu B hoch, kann ich den i-ten Vektor aus der Basis C schreiben mit Hilfe der Basis W gut, indem ich in die i-te Zeile der Matrix A gucke und dann die Linearkombination bilde.
Gracias.
Zeile und in der Ibenspalte. Haben Sie eine Frage?
Ja.
Ist das falsch?
Nee. Was steht bei dem letzten B dort in der Zeile?
Hier steht BJ, BK. Das ist jetzt das K, was ich hier als Laufindex benutzt habe, weil mich gestört hat, dass da zweimal J stand. Und dann sieht es ja so aus, als ob die immer gleich sein müssen. Und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich die Summationsindizes verändert. Was steht da jetzt? Ich möchte das einfach so festhalten, was da rausgekommen ist. Das ist der Eintrag. Der ist jetzt nicht besonders hübsch oder besonders kompakt, macht nichts. Das ist der Eintrag in der Gramsci Matrix für Zehnut, in der Elkenzeile und in der Ibenspalte. Und wir sehen, dass da der Eintrag aus der ursprünglichen Gramsci Matrix für Bewegung vorkommt, der steht hier. Und dann wird da halt noch irgendwie bildmultipliziert und addiert, bis der Arzt kommt. So sieht das aus. So ergibt sich also die Elchzeile von der Gramsci Matrix für Zehnut. Da lassen wir nämlich einfach das L fest und I läuft von 1 bis N. Jetzt möchte ich das vergleichen mit dem, was auf der rechten Seite steht. Also A-Stern, erste Gramsche Matrix-Stern, die transformiert. Und auch da möchte ich wieder in die älte Zeile gucken, denn die will ich jetzt vergleichen. Und da konzentriere ich mich auf den ersten Eintrag. Den ersten Eintrag da, den würden wir hier sehen, wenn wir I gleich 1 setzen. Da können wir also direkt vergleichen, wie der Eintrag dort aussieht. Und jetzt als nächstes gucken wir auf die rechte Seite und multiplizieren das aus. Um auf der rechten Seite den Eintrag zu bekommen, den ich haben möchte, brauchen wir die älte Zeile von dem Produkt der ersten beiden Matrizen und dann halt die passende Spalte dazu, in dem Fall jetzt die erste, wenn ich so rechnen möchte, von der Matrix D transformieren. Also sehen wir mit A-Stern Gramsci Matrix von F zu B gut und rechnen dann die älte Zeile aus. Naja, was ist A-Stern? Wissen wir, da haben wir diese Einträge A und J. Was in der Gramsci Matrix hier steht, wissen wir auch, weil wir da ja einfach immer das Basisvektoren kombinieren und die Form einsetzen. Also kann man das auch irgendwie hinschreiben. Der erste Eintrag in dieser Zeile ist die Summe, k läuft von 1 bis n, a, i, nennen wir mal gleich j. Jetzt ist ja gerade noch kein j da. Dann kann ich erstmal j benutzen. A, weil ich ja hier schon multipliziert habe, genau, älte Zeile, also ALJ mal F von. Jetzt muss ich mir überlegen, wenn ich hier den ersten Eintrag in der älten Zeile habe, woher kam da der? Der kam aus der älten Zeile von A, kombiniert mit der ersten Spalte dieser Matrix. Das heißt, da habe ich immer, was habe ich da kombiniert? Da laufe ich durch die Basisvektoren und der erste steht immer an zweiter Stelle, weil das ja die Spalte angibt. Also habe ich hier F, BJ, B1, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ja, genau. Also hier habe ich die erste Spalte der Gramschen Matrix. Die habe ich kombiniert mit der elften Zeile von A, um den ersten Eintrag in diesem Produkt zu kriegen. Das ist sehr merkwürdig, das ist so wie Matrix-Multiplikation rückwärts. So, das war der erste Eintrag. Wir schreiben dann den letzten noch hin, auch nochmal, um zu überprüfen, ob wir richtig gedacht haben. Was mache ich für den letzten Eintrag? Da bin ich ja immer noch in der elften Zeile von A, aber diesmal kombiniere ich nicht mit der ersten Spalte dieser Matrix, sondern mit der letzten. Das heißt, ich gehe vorne die Indizes von 1 bis n durch und an der zweiten Stelle gehe ich immer, habe ich immer den letzten Basisvektor stehen, also bn, wenn ich alles richtig gemacht habe. Müsste also sowas sein wie alj mal f von bj bn. Mhm.
So sehen die alle aus. Und jetzt erkennt man auch irgendwie, wie der allgemeine Eintrag ist. Jetzt ist er noch nicht fertig. Wir müssen jetzt diese elte Zeile von diesem Produkt kombinieren mit der, ja was auch immer, mit irgendeiner Spalte von der Matrix D transponiert, um dann den entsprechenden Eintrag in der elten Zeile des Produkts rauszukriegen. Und ich nehme jetzt mal der Einfachheit halber die erste Spalte. Ich gucke mir also die erste Spalte von D transponiert an. D ist dasselbe wie die Matrix A, aber wir bilden jeden Körpereintrag, der da steht, mit Sigma ab und wir transponieren, sodass also die erste Spalte hier dasselbe ist wie die erste Zeile in der Matrix A, wo man immer noch Sigma mit drauf angewendet hat. Da müssen wir jetzt denken, wenn ich das Ergebnis hinschreibe. Und der Eintrag, der da rauskommt, ist erster Eintrag hier, den schreibe ich einfach ab und schreibe auch den Summationsindex so ab. J gleich 1 plus n, A, L, J, mal F, B, J, B, 1, mal, was war jetzt der erste Eintrag hier? Der erste Eintrag oben links ist A, 1, 1, Sigma.
Zu dem, was wir bei Vektorraumhomomorphismen besprochen haben, noch ein bisschen mehr Struktur mit Ihnen klären. ich das jetzt alles gar nicht sehen. Wenn irgendwo Indizes falsch sind oder Sie andere Fragen oder Kommentare haben, dann gerne jetzt, bevor wir zum nächsten Satz kommen. Satz 11.6 ist nämlich wieder so ein Ungetüm, aber erinnert uns an Dinge, die wir schon getan haben für Vektorraumhomomorphismen. Was haben wir da? Wir haben unsere Voraussetzungen, wir haben Sigma, wir haben die Menge aller Sigma-Bilinearformen. Die fassen wir jetzt zusammen und kürzen das ab mit BLM Sigma von V. So ähnlich wie wir die Menge aller Homomorphismen abgekürzt haben mit irgendwelchen Kürzeln, so machen wir das jetzt hier auch. Das heißt, wir betrachten alle Abbildungen F, die von V kreuz V nach K gehen und die eine Sigma-Bilinearform sind, die also diese Rechenregeln erfüllen. Das fassen wir zusammen in der Menge. Und jetzt wollen wir Elemente aus dieser Menge irgendwie sinnvoll verknüpfen. Wenn wir zwei solche Sigma-Bilinearformen nehmen, F1 und F2, dann möchten wir die Summe definieren. Und das machen wir, indem wir das tun, was wir immer tun. Wir rechnen die einzelnen Formwerte aus und addieren. Und das, was da rauskommt, soll das Ergebnis der Summe der beiden Formen sein. Genauso bei der Skalarmultiplikation. Lambda mal F1 soll einfach das sein, was rauskommt, wenn man mit F1 rechnet und alle Ergebnisse immer nochmal mit Lambda multipliziert. So. Da landet man dann auch immer wieder, also man fängt mit Elementen aus V kreuz V an jeweils und man landet im Körper K. Das ist, glaube ich, erstmal nicht so kritisch. Warum das Bilinearformen sind, da müssen wir dann gleich nochmal gucken, was da rauskommt. Aber worauf ich hinaus möchte, ist noch viel, viel mehr als das. Ich möchte gerne zeigen, dass die Menge BLF Sigma V mit dieser Addition, die wir gerade besprochen haben, und dieser Skalarmultiplikation ein Vektorraum wird. Wir kriegen also jetzt zusätzlich zum Vektorraum irgendwelcher Matrizen und zum Vektorraum irgendwelcher Homomorphismen den Vektorraum aller Sigma-Bilinearformen auf. Den können wir uns angucken. Und dann können wir das tun, was wir bei Abbildungsmatrizen gemacht haben mit der ICE-Verbindung. Wir nehmen uns nämlich jetzt eine feste geordnete Basis wie Hut her und dann weisen wir jeder Bilinearform, jeder Sigma-Bilinearform auf V, die dazugehörige Gramsche Matrix zu, wenn wir immer die feste Basis wie Hut benutzen. Das ist dann also so wie früher mit den Abbildungsmatrizen, wo wir sagen, wir fangen mit einem Homomorphismus an, halten Basen fest und ordnen dem Homomorphismus eine Abbildungsmatrix zu. Kapitel 5. Und ich behaupte, dass die so definierte Abbildung mit einer festen Basis wie Hut einen Vektorraum Isomorphismus definiert vom Raum der Sigma-Bilinearformen in den Raum der N-Kreuz-N-Matrizen über K. Dafür brauche ich, dass dieses N, was da jetzt so unschuldig rumsteht, Dimension von V ist. Das schreibe ich gleich noch mit dazu. Und dann passt das so. Das heißt, wir haben wieder so eine Zugehörigkeit, so eine 1-zu-1-Korrespondenz zwischen Abbildungen und Matrizen, aber diesmal sind es eben keine Vektorraumhomomorphismen, sondern Sigma-Bilinear. Quasi, also wenn das andere die ICE-Verbindung war, dann ist das vielleicht die Eurocity-Verbindung oder so. Man kommt halt noch weiter, vielleicht nicht mehr so schnell. Und bei mir ist alles im 9-Euro-Ticket mit drin. Gut, dann ergänze ich jetzt erstmal, dass das N, was da steht und was nämlich da, wenn ich das richtig sehe, nicht eingeführt ist, die Dimension von V sein soll, so wie die ganze Zeit vorher auch schon. Was ist das, 5 oder 6? Nachrechnen, sondern wir gucken uns die wichtigen Dinge an und dann so ein, zwei, drei, so ein Gefühl dafür zu kriegen. Was wir uns ein bisschen genauer angucken, ist dieser Isomorphismus. Beginnen wir also mit den Vektorraumeigenschaften. Da haben wir ja sowas wie V1 und V2. V1 ist, dass die Menge mit der definierten Addition eine abelsche Gruppe bildet. Wir starren da mal kurz drauf, dass wenn man da so addiert, wieder eine Abbildung rauskommt, wo man Pärchen von Vektoren einsetzt und wo ein Körperelement rauskommt, das kann man sehen. Die Abbildung geht also wirklich von V kreuz V nach K. Und dafür F1 und F2, diese Eigenschaften BLF1 und BLF2 gelten, gelten sie auch für die Summe, denn alles überträgt sich ja sofort, man setzt das einfach ein. Deswegen ist F1 plus F2 selbst überhaupt wieder ein Element von BLF Sigma V. Nehmen wir die ganze Sache her, sein F1, F2 aus BLF Sigma V. Und dann brauche ich dann bestimmt auch mehrere Skalare. Oh, und ich brauche auf jeden Fall auch Vektoren. V und B aus V. Lambda und μ aus K. So, das heißt, ich habe jetzt drauf gemacht, das ist nicht da. Und ich möchte jetzt anfangen, wir sehen. Nullform ergibt. Was muss ich da machen? Wie muss ich das basteln? Hast du eine Idee? Also F1 macht irgendwas mit den Vektoren. Und dann will ich, dass F2 so ist, dass dann am Ende immer 0 rauskommt. Weil 0, das ist was, die 0 vorne ist. Wie kriege ich das hin? Ja?
Das ist der Minus, also der F2 ist gleich minus F1 von D VW.
Genau, man setzt überall so Minuszeichen. Richtig, jetzt müssen wir noch überlegen, wie man das ordentlich definiert. Also gemeint ist ja, dass man quasi das gleiche macht wie die Form M1, aber das Vorzeichen immer umgekehrt. Ja, dann definieren wir das mal einfach. Gute Idee. Seit minus F1 definiert wie folgt. Das ist das, wo man zwei Skalare addiert. Also nicht nur jetzt muss ich mir überlegen, was passiert hier, wie ist das definiert. Na, die Definition der Salamimultiplikation ist, dass ich zuerst die Form F1 benutze und ausrechne, was rauskommt. Und das Ergebnis multipliziere ich dann mit dem Körperelement, was links steht. Also das ist Lambda plus μ mal das, was rauskommt, wenn ich F1 anwende. Also F1 von V mal B. Jetzt kann ich den Körper K rechnen. Denn das ist einfach nur ein Körperelement. Und links steht eine Summe von zwei Körperelementen. Und ich multipliziere im Körper K. Hier passiert überhaupt nichts Komisches mehr, sondern ich benutze innerhalb von K das Logitgesetz. Und dann habe ich den Lambda mal F1.
Nachdem wir jetzt wissen, was wir überhaupt tun müssen, Matrix-Einträge an. Es reicht ja, wenn ich mich an jeder Stelle der Gramm'schen Matrizenquelle wissere, dass da das Richtige passiert. Also reiche ich mir jetzt mal hier und dort raus und gucke mir dann in den Gramm'schen Matrizen den Eintrag an der Stelle hier und dort an.
Das ist die Frage, ob jemand möchte, dass ich da noch eine Rechnung.
steckt immer dieses Lambda drin. Das kann ich dann rausziehen vor die Matrix, dann habe ich Lambda mal Gransche Matrix für F1 für W hoch. Naja, und das ist dann dasselbe, als wenn ich zuerst F1 mit groß V abbilde und dann mit Lambda ziehe. Das heißt, das kann man sich sogar bildlich vorstellen, und ich muss die Matrix-Einträge gar nicht hinschreiben. Glaube ich. Könnte man sonst genauso machen wieder mit I und J und das andere so explizit hinschreiben? Mache ich dazu nicht. Ich sehe keine massiven Beschwerden. Da drüben mit dieser Kommentarfunktion, war das so ein bisschen hilfreich? Fanden Sie das gut? Okay, manchmal bei solchen Rechnungen ist das eine ganz gute Möglichkeit. Es kostet dann zwar viel Tafelplatz, aber hey. So, jetzt ist das gute große Phi schon mein Vektorraumhomomorphismus. Und es fehlt noch die Selektivität. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie mit so einer N-Kreuz-N-Matrix anfangen und dann eine Bilinearform, eine Sigma-Bilinearform basteln, die dazu passt, in dem Sinne, dass da beim Bilden der Gramschen Matrix genau das rauskommt, wird werden. Also kommt jetzt die Subjektivität von Homomorphie. Das ist das Letzte, was noch fehlt, oder? Haben wir was vergessen? Homomorphie-Eigenschaft. Injektivität hatten wir schon am Anfang. Subjektivität, dann ist. Okay. Dazu sei, glaube ich, nennen Sie A die Matrix. Ganz unkreativ. So, nur damit wir uns nochmal klar machen, das ist jetzt ein Element im Wertebereich unserer Abbildung groß Phi und gesucht ist ein Urbild. Wir machen also wirklich nochmal so wie in der ersten Vorlesungswoche, ganz elementar, was ist nochmal subjektiv? Sucht.
Interessant ist jetzt aber noch, dass
jetzt die Gnanische Matrix dazu ist. Das heißt, wir müssen jetzt einmal gucken, wie verhalten sich die Einträge von A dazu, wenn ich hier Basisvektoren nehme und einsetze in diese Definition von F. Das müssen wir jetzt noch machen.
Beispiel, genau. Beispiel 11.7. Das gucken wir uns jetzt ganz in Ruhe an. Da steht einiges und wenn wir irgendwo mehr brauchen, dann hüpfe ich an die Tafel und rechne da noch ein bisschen rum. Das Beispiel, das wir uns angucken, lebt im Vektorraum R3 über den Körper R. Also da ist schon anschaulich. Wir fangen an mit einer Matrix D. Und die Matrix sieht folgendermaßen aus. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. B-Hut soll die geordnete Standardbasis sein für R3 über R. Und dann fangen wir so ganz naiv an, benutzen unsere Eurocity-Verbindung und wollen erstmal eine Bilinearform haben. Eine Bilinearform, das heißt, Sigma betrachten wir gar nicht, soll die identische Abbildung sein. So, dass die Gramsche Matrix dazu für B-Hut genau diese Matrix D ist. Heißt also, der Formwert vom ersten Standardbasisvektor mit sich selber soll 1 sein. Der Formwert vom zweiten Basisvektor mit sich selber soll 0 sein. Okay, und so weiter. So muss man diese Matrix jetzt lesen. Und was vielleicht auffällig ist, ist, dass diese Matrix nicht symmetrisch ist. Ihr transponiertes ist nicht dasselbe. Und das heißt, dass es bei dieser Form auf die Reihenfolge der Vektoren ankommt. Wenn ich die Basisvektoren B1 und B2 in dieser Reihenfolge kombiniere und den Formwert ausrechne, kommt 1 raus. In der anderen Richtung kommt Formwert 0 raus. So, das ist vielleicht befremdlich, aber ist halt was, was passieren kann. Und wir sehen, dass es bei solchen Matrizen passiert. Wenn die Matrix nicht symmetrisch ist, kommt halt eine komische Form raus. Was für Fragen haben Sie jetzt noch dazu, wie man die Matrix-Einträge lesen muss? Ich habe gerade ein paar Beispiele genannt, aber wir können da noch mehr machen. Was brauchen Sie da jetzt noch? Dann gucken wir weiter, was noch in dem Beispiel passiert. Ich möchte jetzt gerne einen Basiswechsel machen. Und zwar möchte ich mir drei neue Vektoren schnappen. V1 ist 0, minus 1, 0. V2 ist 0, 0, 1. Und V3 ist minus 1, 0, 0. Das heißt, wir haben eine Variation der Standardbasis mit ein bisschen Vorzeichenwechsel. Und diese neue Basis möchte ich jetzt anordnen. Das Ganze heißt dann C-Hut. Und möchte die Gramsche Matrix berechnen für diese neue Basis, für die gleiche Form. Das heißt also, dass wir mit einer Form anfangen, die wir nicht mit einer Abbildungsvorschrift gegeben haben, sondern schon in Form einer Gramschen Matrix. Und jetzt wollen wir einen Basiswechsel machen. Und für den Basiswechsel brauchen wir eine Basiswechselmatrix, nämlich die von der Basis, wo wir das noch nicht kennen, hin zu der Basis, wo wir die Informationen haben. Und die habe ich da einfach mal hingeschrieben. Wir können, wenn Sie das wollen, auch nochmal wiederholen, wie man diese Einträge bekommt. Die Basiswechselmatrix von C-Hut zu B-Hut gibt uns die Einträge für die Linearkombinationen, die wir brauchen, um die Vektoren aus C-Hut mit B-Hut darzustellen. Wenn ich also zum Beispiel den ersten Vektor V1 aus C-Hut, wenn ich den darstellen möchte mit den Vektoren aus B-Hut, dann muss ich in die erste Zeile dieser Basiswechselmatrix gucken und muss diese Koeffizienten in der richtigen Reihenfolge. Einverstanden? Und dann kann man auch überprüfen, einfach durch hingucken, weil die zweite Basis so einfach ist, dass das wirklich stimmt, so mit den Einträgen. Dann haben wir unsere Basiswechselmatrix und jetzt sagt unser Rezept, naja, Sigma ist die identische Abbildung, müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Basiswechsel funktioniert, indem ich diese erste Basiswechselmatrix nehme, mit der ursprünglichen Gramschen Matrix multipliziere und dann nehme ich nochmal das Transponierte von der Basiswechselmatrix. Eigentlich erst Sigma und dann transponiert, aber Sigma macht ja in diesem Fall gar nichts. Was kommt also raus? Die Transponierte steht da jetzt sogar nochmal extra und dann multipliziere ich diese drei Matrizen. Also zuerst die Basiswechselmatrix, dann die ursprüngliche Gramsche Matrix, dann die transponierte Basiswechselmatrix. Und dann rechne ich halt irgendwie rum und am Ende kommt die Matrix raus 0, minus 1, 0, minus 1, 1, 0 und 1, 0, 1. Und wir sehen wieder, die Matrix ist nicht symmetrisch, es kommt auf die Reihenfolge an beim Rechnen. Und das betone ich deshalb, weil es eine Möglichkeit sein kann, Fehler zu finden. Wenn Sie eine Gramsche Matrix haben für eine Sigma-Bilinearform, bei der Sie an den Einträgen sehen können, dass es nicht auf die Reihenfolge der Vektoren ankommt, denn wenn es bei den Basisvektoren nicht drauf ankommt, dann kommt es ja insgesamt nicht drauf an, Stichwort Linearkombination. Wenn Sie also mit einer solchen Gramschen Matrix anfangen und dann rechnen Sie rum, machen Basiswechsel, bla bla bla, und auf einmal kriegen Sie eine Gramsche Matrix, bei der diese Eigenschaft eben genau anders ist, also am Anfang kam es drauf an und später nicht mehr oder umgekehrt, dann wissen Sie, dass Sie irgendwas falsch gemacht haben. Das ist so ein erster Hinweis. So, Rechenfehler passieren ja schnell beim Basiswechsel. Was für Fragen haben Sie dazu? Basiswechsel erstmal okay? Ja?
Können wir das nochmal mit Triod und Triod sagen? Also wie man die DV, Triod, Triod. Machen wir die, da setzt man die weg vorne ein. Also V1 sind der erste Teil, V2 sind der zweite Teil, V3 sind der dritte Teil. Und wenn ich jetzt von Triod nach Triod möchte, oder von Triod nach Triod.
Also, dass man da einfach Vektoren reinschreiben kann, funktioniert nur, wenn die Basis, zu der man wechselt, die Standardbasis ist. Sonst geht das nicht. Umgekehrt, wenn die von C-Hut zu B-Hut heißt ja, ich drücke die Vektoren aus C-Hut mit B-Hut aus. Genau, ich wechsle zur Standardbasis, dann kann ich die Vektoren einfach hinschreiben. Andersrum muss ich ja die Standardbasisvektoren mit C-Hut darstellen. Das heißt, dann kann ich nicht einfach die Vektoren dahin schreiben. Ist das das, was Sie fragen? Also wie man die andere Wechselmatrix ausrechnet?
Ich möchte immer, was ich nehmen muss, ob ich B-Hut nehmen muss, wie ich C-Hut bekomme, oder ob ich C-Hut nehmen muss, wie ich B-Hut bekomme.
In der Reihenfolge, wie es da steht. Also wenn da zuerst C-Hut steht, heißt das, dass man die Vektoren aus C-Hut nimmt und sie mit der zweiten Basis, die da steht, darstellt. Das heißt also, so wie es hier steht, drücke ich die Vektoren aus C-Hut mit der Standardbasis aus. Und bei der Standardbasis ist es halt leicht, da schreibe ich die Vektoren einfach hin. Ansonsten muss man erst noch eine Linearkombination ausrechnen und die Koeffizienten bestimmen und die dann da eintragen. Das heißt, ich fange immer mit der ersten Basis, mit der die links steht, an, in der Reihenfolge der Vektoren und dann gehe ich die Zeilen nacheinander durch, von oben nach unten und drücke die Vektoren mit der Basis, die da als zweites steht, aus. So rum. Und man kann sich das merken, weil das ja nichts anderes ist als eine Abbildungsmatrix. Eine Basiswechselmatrix ist doch auch einfach nur eine Abbildungsmatrix und bei einer Abbildungsmatrix machen sie es doch auch so. Sie nehmen die Vektoren aus der ersten Basis, bilden die ab und stellen die Bilder mit der zweiten Basis dar. Das ist genau dasselbe. Hilft Ihnen das? Okay. Was für Fragen haben Sie noch? Noch irgendwas anderes? Dann gucken wir, was als nächstes passiert. Wir kommen zum Thema Bilinearformen später zurück, weil sich, wenn wir in Vektorräumen mit verschiedenen Konzepten arbeiten, immer mal wieder Bilinearformen ganz natürlich ergeben. Ganz viele Abbildungen, die wir definieren, sehen wir dann, sind Homomorphismen oder Bilinearformen. Das passiert einfach ganz oft. Und ich möchte jetzt gerne einen kleinen Ausflug machen, bevor wir das Thema wieder aufgreifen. Und zwar möchte ich einen Ausflug machen, der eine Brücke zur Analysis schlägt. Und zwar genau genommen zur Funktionalanalysis, nur dass da unendlich dimensionale Vektorräume erlaubt sind. Und wir beschränken uns ja auf endlich dimensionale Vektorräume. Diese Unterscheidung ist auch tatsächlich wichtig. Wir haben die Voraussetzungen wie immer. Und jetzt möchte ich mir den Vektorraum angucken, der Homomorphismen von V in den Körper K. So, was ist da los? Allgemein haben wir dieses Konzept, dass wir Vektorraumhomomorphismen von V nach, ich sag mal, B betrachten. V und B sind Vektorräume über K. Und dann guckt man sich halt diese Homomorphismen an und weiß, dass die einen Vektorraum bilden mit Addition und Skalarmultiplikation. Kapitel 4 vielleicht? 5? Und für den Vektorraum, der der Zielbereich sein soll, kann ich doch einfach den Körper K ansetzen, denn der Körper K ist auch ein Vektorraum. Das ist ein bisschen langweilig, aber der Körper K ist selbst ein Vektorraum und kann hier als solcher eingesetzt werden, als Zielbereich. Und da es Anwendungen davon gibt, also Teile der Mathematik, die sich genau mit solchen Homomorphismen befassen und die brauchen, machen wir jetzt hier diesen Schlenker und gucken uns das an, einfach damit dann später in den entsprechenden Vorlesungen, zum Beispiel in der Analysis, in dieses Konzept vertraut ist und Sie dann wissen, was da gemeint ist. Das Konzept, auf das ich hinaus möchte, ist das des sogenannten Dualraums. Und das ist genau dieser Raum. Wenn wir mit V anfangen, dann ist der Dualraum von V, bezeichnet mit V-Sternen, genau dieser Vektorraum der Homomorphismen von V nach K. Warum diese Homomorphismen so eine große Rolle spielen, das erschließt sich ein bisschen im Lauf dieser Vorlesung, aber richtig erschließt sich das erst, wenn Sie wirklich Anwendungen davon sehen und dann in anderen Vorlesungen zu anderen Themen merken, wie darauf zurückgegriffen wird. Aber hier legen wir die Grundlage. Und deswegen erwähne ich zum Beispiel, dass die Elemente aus V-Stern, nicht die aus V, sondern die aus V-Stern, das muss ich korrigieren, manchmal lineare Funktionale genannt werden. Das ist die Brücke zur Analyse. So, jetzt möchte ich mit dem Dualraum arbeiten, indem ich mir bestimmte Elemente aus dem Dualraum anschaue. Also nochmal, die Elemente aus V-Stern werden manchmal lineare Funktionale genannt und das kommt auf meine Liste von Tippfehlern. Ich werde jetzt immer mal wieder das Skript aktualisieren, jedes Mal, wenn ich Tippfehler finde. Ich fange mit einer K-Basis von V an. Die soll B heißen. Die Vektoren daraus nenne ich klein b. Für den Moment ist die Reihenfolge egal. Und jetzt definiere ich eine Abbildung, indem ich erkläre, was mit diesem Basisvektor passieren soll. Und ich erkläre das, indem ich sage, was mit jedem Basisvektor, also wie jeder Basisvektor abgebildet wird. Und dann kann ich mir die lineare Fortsetzung angucken und sehe dann, was auf dem ganzen Vektorraum passiert. Das ist die Idee für die Abbildung, die jetzt kommt. Jeder Basisvektor kriegt eine Abbildung Delta Index B für den Basisvektor. Das wird erstmal eine Abbildung von der Basis selber in den Körper K, aber durch die lineare Fortsetzung wird daraus eine Abbildung, die in V-Stern liegt. Das können wir uns gleich noch genauer angucken. Und definiert ist das so, dass jeder Basisvektor einfach einmal angeguckt wird. Wenn es derselbe ist wie das kleine b, dann kommt da der Wert 1 raus, 1 des Körpers. Und wenn es ein anderer ist, dann kommt der Wert 0 raus. Das ist wie so eine, also wie so eine Ampel, die auf Rot oder Grün springt. Oder wie so ein, ich schreibe mal kurz hier. Das heißt, da ist so die Basis, hier sind so die Basisvektoren. Und jetzt habe ich da eben meinen besonderen kleinen Basisvektor B, der dem Delta B den Namen gibt. Und jetzt laufe ich hier los. Erster Basisvektor, nee, ich bin was anderes, 0. Zweiter Basisvektor, nee, ich bin was anderes, 0. Dritter Basisvektor, oh ja, ich bin derselbe, 1. So muss man sich das vorstellen. Also so, einer schreit hier, da ist eine 1 und alle anderen schreien, nö, falscher Vektor, dann steht da eine 0. Insofern ist es wie so eine Signalabbildung oder in der Analysis wird das häufig als Delta bezeichnet. Delta in J und das ist genau dann 1, wenn I und J gleich sind und ansonsten immer 0. So in diese Kategorie fällt das. Und das kann ich also jetzt machen, für jeden Basisvektor so eine Abbildung und dann habe ich immer die lineare Fortsetzung und kriege dann einen Homomorphismus von V nach K. Homomorphismus deshalb, weil jede lineare Fortsetzung ein Homomorphismus ist. Und wir könnten uns, um besser zu verstehen, was die Abbildung macht, ein, zwei Beispiele angucken, beziehungsweise mal versuchen zu schauen, ob wir wissen, wie der Abbildungsmatrix aussehen würde. So, ich dachte, das könnte man mal zum Spaß machen, einfach weil wir es können. Und da drüben ist noch Platz. Bevor ich gleich wische. Sagen wir mal, die Vektoren heißen B1, B2, B3, B4. Die Reihenfolge ist für den Moment egal, aber für eine Abbildungsmatrix braucht man eine Reihenfolge. Und jetzt gucke ich mir Delta B1 an. Was macht denn Delta B1? Da schreibt es hier, da ist der Eintrag 1, da 0, da 0, da 0. Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt die Abbildungsmatrix angucke dazu, dann habe ich, wenn ich den ersten Vektor abbilde, beim ersten eine 1, also den Koeffizienten 1, und danach, genau, da kommt 1 raus und das auch. Das heißt, ich bilde ja von V nach K ab, das heißt, was erwarte ich, wie meine Abbildungsmatrix aussieht? Ich habe so viele Zeilen, wie die Dimension von V mir das angibt, so viele Vektoren muss ich mir anschauen, aber das, was rauskommt, ist dann immer einfach nur ein Körperelement, das heißt, ich kriege so einen Spaltenvektor. Die Länge der Spalte ist die Dimension von V. Okay, wenn ich also mit B1 anfange und diese Abbildung anwende, dann habe ich hier eine 1 stehen und dann Feierabend. Denn ja. Wenn ich die gleiche Abbildung nehme und lasse sie auf B2 los, also wenn ich die zweite Zeile der Abbildungsmatrix angucke, dann kommt 0 raus, denn das ist ja der falsche. Die Indizes hier passen ja nicht zusammen. Und genauso bei den anderen, also ist das die Abbildungsmatrix, wenn ich diese Basis benutze und diese Abbildung. Wenn ich jetzt die nächste Abbildung nehme, Delta B2, dann sieht die Abbildungsmatrix genauso aus, nur dass die 1 diesmal eine Stelle tiefer rutscht. Denn diesmal sagt ja der erste Vektor, nö, ich bin der falsche, 0, und erst der zweite schreit hier. Ergibt das Sinn? Und dann können Sie sich noch Vektoren allgemein hinschreiben als Linearkombinationen und können gucken, was passiert mit denen, wenn ich da so ein Delta drauf loslasse. Ich nehme mal Delta B2. Und schreibt man so einen Vektor hin. V ist Lambda 1 B1 plus Lambda 2 B2 plus Lambda 3 B3 plus Lambda 4 B4. Einfach damit wir ein bisschen verstehen, was diese Abbildungen tun. Denn es sind ja so komische, ne, so jemand schreit hier Abbildungen. Ich will immer gerne verstehen, was die tun. Jetzt wende ich auf V die Abbildung Delta B2 an. Was passiert? Kommen wir auf die Eigenschaft. Das heißt,
was passiert. Hier an der ersten Stelle wende ich diese Abbildung auf B1 an und B1 sagt, nö, bin da falsch. Also habe ich da eine Null. Dann kommt der hier und sagt, ja, ich bin der richtige. B2 abbilde damit, ergibt 1 mal Lambda 2 ergibt Lambda 2. Der sagt wieder nö. Der letzte sagt auch wieder nö. Das heißt, was am Ende rauskommt, ist Lambda 2. Und jetzt verstehen wir, was diese Abbildungen tun. Diese Abbildungen merken sich, welcher Basisvektor gemeint ist und greifen dann aus den Linearkombinationen genau den Koeffizienten raus, der zu diesem Basisvektor gehört und der wird hingeschrieben und das war's.
Ja. Können Sie nochmal sagen, warum quasi diese Abbildungsmatrix, die Sie jetzt da hingemalt haben, keine quadratische Form hat oder so, sondern eben eine
denn ich schreibe ja quasi, also K als K-Vektorraum hat als Erzeuger sozusagen das Einzelelement des Körpers. Damit kriege ich alles durch Skalarmultiplikation. So. Und das ist also meine Basis, die besteht nur aus diesem einen Element, Dimension ist 1. Mehr muss man da nicht wissen. Kann man sich auch vorstellen als Tupel mit einem Eintrag, da sieht man es auch, so, wenn man möchte. Und dementsprechend habe ich halt hier, wenn ich ins Ziel gucke, muss ich immer nur schauen, womit muss die 1 des Körpers multipliziert werden, um das richtige Element zu finden. Und hier ist es halt die 1 selber und da immer die 0. Und deswegen sind das die einzigen Einträge, die in der Matrix stehen, immer nur einer und deswegen ist es nur so ein Spalter. Ja. Es ist komisch, ich habe mir das vorhin auch so, ich habe spontan vor der Vorlesung entschieden, dass ich das machen will, das war eigentlich nicht geplant. Und dann habe ich mir das auch so hingemalt und dachte, das ist seltsam, stimmt das wirklich? Aber ja, ist so. Und ich finde, dass man so durch diese Veranschaulichung, was die Abbildung macht, ein bisschen besser versteht, was dann so als nächstes passiert. Deswegen habe ich entschieden, das zu machen. Ich hoffe, dass Sie mir zustimmen. Bei dem, was dann jetzt so kommt, dass Sie dann da ein bisschen motivierter sind oder vielleicht eine bessere Anschauung haben. Ich lasse mal eben noch die Kamera da und wisch auf der... Das ist blöd, ne? Sie sitzen alle da. Ich sollte da wischen. Ich lasse das mal stehen und wisch die untere Kamera. Und dann gucken wir uns mal das nächste Vortrag an. Denn wenn ich diese komischen Deltas einführe, habe ich mir doch bestimmt was dabei gedacht. Und wir sehen das auch schon in der Matrix 8, was ich mir da gedacht habe. Nämlich, dass man mit Hilfe dieser Deltas eine Basis basteln kann für den Dualraum. Der Dualraum V Stern ist selbst ein Vektorraum. Wir haben vorhin nochmal wiederholt, was für Verknüpfungen. Und jeder Vektorraum über K hat eine K-Basis. Und wir werden jetzt eine finden, und zwar mit n Elementen, wenn n die Dimension von V ist. Das heißt, dass wir sehen, dass der Dualraum von V und V selber die gleiche Dimension haben. Jetzt muss ich mal gucken, ob n vielleicht in Voraussetzungen 9 einfach drinsteht, kann das sein? Nee, steht da nicht. Also da habe ich nicht. Hätte ich da einfach reinschreiben sollen, dann müsste ich jetzt nicht jedes Mal drüber nachdenken. So, also bei Lemma F8 ergänze ich, dass n die Dimension von V sein soll und dann hat die Menge dieser Delta-Abbildung, also dieser Signalabbildung, genau in Elemente und stellt eine K-Basis von V Stern dar. Das beweisen wir jetzt und dann machen wir Pause. Ich lasse das hier mal so stehen, dass man die Definition noch gut sehen kann. Und gehe nach rechts. Also erstmal Ergänzung zum Lemma. N ist wieder mal definiert als V. Und hier kommt der Beweis. Aussage haben wir gerade schon besprochen, da ist ja auch irgendwie nicht viel Spannendes dran. K-Basis. Ja, machen wir ganz elementar, ne? K-Basis heißt erzeugendes System und linear unabhängig. So, wie am Anfang, als wir noch lernen. Also machen wir die erzeugende Eigenschaft. Dafür brauchen wir irgendein Element aus V-Stern und müssen es irgendwie mit diesen Deltas darstellen. Na, okay. Dann sei Alpha aus V-Stern.
ordentlich Namen geben, W1 ist WM. Das geht jetzt auch, genau, endliche Dimensionen. Okay. Dann nehme ich mir irgendeinen Vektor her. Sei es so, sei es V, denn ich möchte gleich irgendwas abbilden und dafür möchte ich den Vektor dann erstmal hinschreiben als Linearkonversion. Sei V aus V und sein Lambda 1 bis Lambda N aus K, so dass ich den Vektor B schreiben kann als Linearkonversion mit dem Lambda 1. Und ich weiß gar nicht, was das Alpha tut, aber ich weiß immerhin, dass Alpha aus V-Sternen kommt, dass Alpha also ein Homomorphismus ist und deswegen die Homomorphie-Eigenschaft erfüllt. W Alpha ist, ich setze das jetzt nicht ein, W Alpha ist diese ganze Summe hoch Alpha und jetzt wende ich sofort die Homomorphie-Eigenschaft an und ziehe das Alpha auf die einzelnen WI. Aus den Deltas basteln kann, dann reicht es, wenn ich mir angucke, was mit den Basisvektoren passiert. Denn auf die kann ich das immer alles zurückführen bei den Rechnungen.
Ich kann das auch schon.
FBI sowieso auf Null. Aber wenn ich die Summe hier bilde, kommt etwas raus, was BI genauso abbildet wie Alpha. Und das stimmt jetzt für jeden Basisvektor. Wenn zwei Homomorphismen auf einer Basis übereinstimmen, mit Reihenfolge, stimmen sie insgesamt überein. Sodass ich jetzt also gezeigt habe, oder wir gezeigt haben, Alpha bildet genauso ab wie diese Summe. Und diese Summe ist offensichtlich eine Linearkombination, die diese Deltas benutzt. Also liegt Alpha ein Erzeugnis des Deltas. Und hier habe ich Satz irgendwas benutzt, ich glaube 4, 5 oder so. Wenn ein Homomorphismus auf einer Basis das gleiche tut wie ein anderer, dann sind die gleich. Koeffizienten hin und dann wollen wir zeigen, dass die alle Null sind. So, niemand hat lineare Unabhängigkeit. Das kommt also als nächstes, das ist die lineare Unabhängigkeit. Sein Lambda 1, Lambda n, das ist Lambda 1 mal Delta g1 und so weiter, das sind zu Lambda n mal Delta bn, die Nullabbildung in V Stern ist, also der Null-Homomorphismus von V nach H.
Naja, jeder Vektor muss jetzt auf Null abgebildet werden von dieser Linearkombination. Insbesondere muss das für die ganzen Basisvektoren gelten.
Für alle i aus 1 bis n ist dann 0 das gleiche wie bi abgebildet mit der Nullabbildung. Das ist dasselbe wie bi abgebildet mit diesem ganzen Kram. Aber, das haben wir ja gerade schon gesehen, was macht so eine Linearkombination mit so einem Vektor bi? Da wenden wir jetzt nacheinander diese ganzen Abbildungen an und dann summieren wir die Ergebnisse auf. Aber bei fast allen sagt der BI, ich bin der Falsche, der Wert ist 0. Nur an der Stelle i, also irgendwo hier einmal, kommt vor, dass BI sagt, ja, ich bin der Richtige, der Wert ist 1. Das heißt, wir sehen hier unterwegs genau an der Stelle i einmal, dass der Wert 1 rauskommt und dass dann auch der Koeffizient Lambda i da stehen bleibt. Das heißt, da kommt Lambda i raus. Ach so, das heißt, Lambda i ist 0. Für alle i. Fertig. Das heißt, die Linearkombination ist trivial. Das war's schon. Ja, so schnell geht das manchmal mit der Linearkombination. Und daher ist diese Menge dieser Deltas tatsächlich eine K-Basis und das sind n verschiedene, paarweise verschiedene Abbildungen, weil die ja auf paarweise verschiedenen dieser Basisvektoren quasi die 1 anzeigen. Das heißt, es sind auf jeden Fall n verschiedene. Sehr schön. Insbesondere kennen wir jetzt schon die Dimensionen von V-Stern. Wir wissen jetzt also, dass V und V-Stern die gleiche Dimension haben. Das konnten wir unter anderem deshalb zeigen, weil wir die ganze Zeit mit endlich-dimensionalen Vektorräumen arbeiten und deswegen unsere ganze Theorie darauf werfen konnten. Vorsicht, für unendlich-dimensionale Vektorräume werden solche Aussagen